Ja, dann kommen wir zur heutigen Textlesung. Und ich möchte uns gerne gemeinsam die Verse lesen. Sacharja 9, ab Vers 9 bis Vers 17. Sacharja 9, ab Vers 9 bis Vers 17. Die Worte des Herrn. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einer der Jungen der Eselin. Ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden in den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Kehr zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt, den Köcher mit Ephraim gefüllt. Ich wecke deine Söhne, Zion, gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache dich wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr stößt in sein Horn und zieht ein Heer in Stürmen des Südens. Der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen und seine Schleudersteine werden fressen und zu Boden strecken. Sie werden Blut trinken wie Wein und davon voll werden wie die Opferschale, wie die Ecken des Altars. So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines Volkes, denn Steine an seinem Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln. Ja, wie anmutig ist es, wie schön ist es, das Getreide lässt junge Männer gedeihen und der Most Jungfrauen.
Wir sind ja mitten in der Passionszeit und bereiten uns innerlich und auch äußerlich auf unser aus christlicher Sicht schönstes und wichtigstes Fest vor. Dafür gibt es sogar ein paar zusätzliche Feiertage, die sie uns hoffentlich nicht wegnehmen. Aber selbst wenn, ändert sich an der Wichtigkeit dieses Ereignisses, welches wir Christen in der kommenden Woche feiern, nichts im Geringsten. Neulich wurde ich gefragt von einem Kollegen, ob wir Ostern besonders feiern würden, worauf ich antwortete, auf Ostern und damit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gründet sich unser ganzer christlicher Glaube. Ohne Kreuz und Auferstehung Jesu Christi gäbe es keine Christen und damit auch kein Ostern. Also feiern wir Ostern auch besonders. Aber so hoffe ich, sind wir auch wirklich bereit dazu, den Herrn Jesus Christus mit offenen Herzen zu empfangen. Und das klingt jetzt zwar so, als würden wir nur einmal zu Ostern so richtig glauben müssen, und dann wäre das ganze Jahr über keine innere ernsthafte Glaubenshaltung mehr nötig. Doch die mir gestellte Frage machte mich stutzig und ich fragte mich, bin ich wirklich innerlich bereit für Ostern? Lasse ich den König der Ehren einziehen in mein Herz und mein Haus? Bereite ich dem König der Könige, Jesus, die Bahn und den Weg, und lege ihm alles zu Füßen hin, was ich gerade in der Hand habe oder in den Gedanken. Jesus, mein Retter, und das kann ich bezeugen, Jesus, mein Retter, kommt und er will bei mir und uns Menschen einziehen, als der Hochgelobte, der schon lange Angekündigte, als Messias, als Gottes Sohn, als derjenige, der schließlich für meine Schuld auf Golgatha starb, und für die Sünden der ganzen Welt, draußen vor den Toren Jerusalems. Nun gehen aber diesem wichtigen Ereignis, den selbst die Geschichtsschreiber nicht leugnen können, noch viele weitere Aspekte und Geschehnisse voraus, die wir meist im Alten Testament finden und die auf Jesus eindeutig hinweisen. Eins davon haben wir schon gehört, also eigentlich zwei Sachen, den Sacharja und auch den Psalm 24. Und es geht auch um Jesu Ankündigung selbst und die Lehre seiner Jünger, die Zeugen alles dessen, was Jesus tat und lehrte sein sollen. Und auf diese Zeugen dürfen wir uns auch berufen, denn es ist alles niedergeschrieben, auch in der Schrift. Bis hin zum Einzug in Jerusalem, den wir heute miteinander betrachten wollen. Und auch dieser war schon lange im Voraus angekündigt und wurde bis ins Detail hinein beschrieben und fand dann schließlich, bestätigt durch diese vielen Zeugen, seine Erfüllung. Der Evangelist Markus schreibt über den Einzug Jesu in Jerusalem in Markus 11 ab Vers 1 bis 10 folgendes. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies? So sagt, der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren, und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten, und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Wenn ich die Geschichte so lese, dann erinnere ich mich gerne so an den Kindergottesdienst oder Sonntagsschule, wie es bei uns früher noch hieß. Und da hat mich das immer besonders fasziniert, wie die Menschen einfach Jesus, Jesus rufen, Hosanna, Hosanna. Warum ist denn Evangelisten Markus die Vorgeschichte des Einzugs Jesu in Jerusalem so wichtig, dass er dem allein 7 Verse widmet und es auch in den anderen Evangelien bezeugt wird? In diesem Abschnitt, auch im Zusammenhang mit den anderen Evangelisten, sind sehr viele Bilder für das angebrochene und das zukünftige Königreich Jesu beschrieben, welches mit seinem Einzug in Jerusalem so einen ersten Höhepunkt erreicht. Kurz zuvor hatte Jesus Lazarus von den Toten auferweckt, was natürlich viele Menschen auf den Plan rief und eine große Anhängerschaft förderte, die Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem nun begleiteten, und immer mehr gesellten sich dazu, die allerdings einen König erwarteten, der die Römer aus dem Land jagen würde und ihnen eine Freiheit bringen würde von der grausamen Besatzungsmacht der Römer. Auch hatte Jesus einen Blinden kurz zuvor wieder sehend gemacht, der Bartimäus, der ihm dann auch folgte. Jesus tat Gutes. Und die Menschen staunten über die Wunder und die Zeichen, die Jesus am und im Volk tat. Der wäre doch ein guter König, der sich um seine Untertanen kümmert und so mächtig ist. Doch Jesus kommt und verkündet das Gericht und die Zerstörung Jerusalems an, nicht gerade das, was das Volk erwartet hatte. Jetzt aber erst einmal jubeln sie diesem Wundertäter, dem Heiler und großen Lehrer, mit Begeisterung zu. Sie hatten eigentlich einen großen Kriegsfürsten erwartet, und es kam ein König zu ihnen, der sie von ihrer inneren Zerrissenheit und von einem Leben ohne Gott erlösen wollte. Doch wie der Mensch nun mal ist, sieht er als erstes auf seine materielle oder gesellschaftliche Not. Aber er erkennt nicht sein wahres Problem, seine Abgeschiedenheit und seine Sünde vor Gott, der ihm wahres, ewiges Leben schenken will und den Menschen retten will aus dem inneren Gefangensein seiner Schuld und Sündhaftigkeit. Wenn wir jemanden sehen oder erleben, der Gutes tut, dem würden wir sicherlich auch sofort zujubeln und unsere Klamotten hinlegen. So sind wir halt als Menschen. Wir lassen uns schnell begeistern und leider auch leicht beeinflussen, meist nicht zu unserem Besseren. Dieweil die Masse an Leuten, die beim Einzug Jesu dabei waren, bestimmt später ebenso geschrien haben, kreuzige ihn. Weil Jesus doch nicht das tat, was das Volk wollte. Auch so schnell rückt der Mensch wieder von seiner Euphorie und Begeisterung ab, wenn ihm irgendetwas nicht passt. Die Bedeutung aber über Jesu Einzug in Jerusalem und alle Geschehnisse rundherum künden von dem Königreich Gottes und der Herrschaft seines Sohnes Jesus Christus als Messias in erster Linie für das jüdische Volk, auf dem sie lange gewartet haben, aber auch als unseren Herrn und Heiland, der ein Friedensreich für die Menschen errichtet und in seiner Gnade den Menschen wahre Erlösung und Heil bringen will. Hat der Einzug Jesu in Jerusalem auch für uns denn als Christen heute eine besondere Bedeutung? Mit diesem Einzug bestätigt Jesus seine uneingeschränkte Königsherrschaft und den Anspruch auf den ewigen Thron Davids als Sohn Gottes des Höchsten, der über alle Welt herrschen wird. Und dies ist nicht mal abhängig davon, ob wir daran glauben. Aber es wird so geschehen. Denn Gott lässt sich in seinem Plan von nichts und niemanden aufhalten. Wie die Schrift verheißen hat und sein Wort es verkündigt, an vielen Stellen kommt Jesus als Retter und König jedoch in aller Demut, um solch ein Friedensreich aufzurichten, was unzerstörbar und unvergänglich ist. Und mit dem ersten Kommen Jesu ist es schon angebrochen und lädt Gott die Menschen dazu ein, ihm zu vertrauen, sich Jesus Christus anzuschließen und dann aber auch bei ihm zu bleiben und ihm zu folgen, koste es, was es wolle. Darum lässt Jesus auch hier das Jubeln und Lob der Masse zu, nicht weil er nicht demütig genug wäre, sondern weil er wahrlich der König ist, der einziehen will, und zwar nicht nur in Jerusalem, sondern vor allen Dingen in die Herzen der Menschen. Und das darf nicht unbemerkt bleiben, und das sollen die Leute mitbekommen. Da ist ein Jubeln und ein Freuen, dass Jesus Christus, der Retter der Welt, in die Tore der Stadt einzieht. Hosianna! Ist alles bereit? Sind wir bereit? Gestern, habe ich Melanie vorhin erzählt, gestern durfte ich in der Nachbarschaft eine türkische Hochzeit mitbekommen. Denn da wurde die Trommel geschlagen, es wurde geflötet, gejubelt und man konnte es gar nicht mitbekommen. Und so ähnlich muss es beim Einzug Jesu in Jerusalem gewesen sein. Aber was ist davon übrig geblieben? Die Menschen lehnen Jesus Christus als Herrn und Heiland ab, weil ihr Denken so begrenzt ist und jeder meint, alleine besser klarzukommen ohne Gott. Ein Wort, und das haben wir schon gehört, das auch zu Advent und Weihnachten erklingt, soll zeigen, wer der wahre König ist. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Ehre. Das ist das, worauf Israel gewartet hat. Mächtig im Streit, der wird die Römer verjagen. Jesus nun ist gekommen und um seine Macht, seine Allmacht, seine Allwissenheit, aber auch sein ganz anderes Königtum vorzustellen, reitet er auf einem Eselsfüllen in Jerusalem ein. Ein Esel, dazu noch ein Jungtier, steht für den Frieden, der nicht mit starker und bewaffneter Hand im Kriegsgeschirr und mit Kriegsgeschrei geführt wird, sondern in Liebe, in Demut und Unterordnung erscheint. Das Pferd oder Schlachtross steht für Kampf, Unterdrückung und Rüstzeug. Aber der Esel für ein unverdorbenes messianisches Zeichen der Königswürde und des künftigen Paradieses. Jesus wählt einen Schriftbezug zum Löwen von Juda, der die Verheißung schon lange mit sich trug. 1. Mose 49 ab Vers 8. Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Dass hier von dem kommenden Messias geredet ist, wird deutlich, wenn wir ganz nach hinten in die Bibel schauen und in der Offenbarung lesen, Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Ein weiteres Bild ist der vom wahren Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, weit Johannes 15, Vers 1. Markus schildert viele Details zur Königswürde Jesu und der Macht, mit der er kommt. Eigentlich noch relativ wenig zum Messias Gottes, da gibt es vielleicht andere Stellen und Sichtweisen in den anderen Evangelien. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus mit sich seine Jünger nahm, die 12, immer wieder heißt es, er nahm die 12 und sie einband in das Geschehen, damit sie später, als sie es dann auch selbst begreifen konnten, was hier geschah und was Jesus tat, als Zeugen hinaus in alle Welt tragen würden. Matthäus 21, 4 und 5, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus schickt zwei seiner Jünger in ein Dorf nicht weit von Bethphage, was so viel heißt wie Haus der unreifen Feigen, zu dem es auch noch eine Begebenheit zu berichten gibt. Und Bethanien, was so viel heißt wie Haus der Datteln oder Feigen, wo er und die Jünger sich oftmals aufhielten, bei Maria, Martha und Lazarus, unweit des Ölberges von Jericho kommt. Auch der Ölberg hat für das Wiederkommen Jesu Christi eine starke Bedeutung, sollte aber in diesem Zusammenhang nicht mit Symbolik überfrachtet werden. Aber er gehört ebenso zu den Zeugen wie der verdorrte Feigenbaum, die Salbung Jesu in Bethanien, die Heilung des blinden Bartimäus bei Jericho und viele andere Dinge, die Jesus während seines Dienstes auf Erden tat und die schließlich die Menschen zum Glauben hinführen sollen, als Zeugnis der ganzen Schrift bis hin zu diesem einmaligen, umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem. Vom Ölberg aber, zu dem Jesus sich auch oft zurückzog, hat man einen wunderbaren Blick auf Jerusalem und ihrem Heiligtum, dem Tempel, zu dem es Jesus hintrieb, als Davids Sohn, welches Jesus als künftigen und rechtmäßigen Messias auswies. Wie später bei der Vorbereitung zum Passamahl schickt Jesus zwei Jünger auf den Weg und gibt ihnen genaue Anweisungen über das, was sie tun sollen. Wenn sie jemand auf ihr Handeln ansprach, so sollten sie nur sagen, der Herr bedarf seiner und sie würden den Esel wieder zurückbringen. Das reicht, um die Allmacht Jesu zu bestätigen, der weiß, wo das Eselsfüllen zu finden ist und wie die Jünger zu reagieren haben, wenn ihnen jemand entgegentritt. Matthäus ergänzt die Mutter des Füllens noch, um die eben zitierte Bibelstelle zu erläutern. Die beiden Jünger, wobei wir nicht wissen, um welche es sich schließlich handelt, führten alles nach Jesu Anweisung genauso aus, wie sie sollten. Und es leitet uns zur eigenen Handlungsweise hinüber. Wenn wir sagen, Herr, wir wollen dir folgen oder Herr, ich folge dir, wohin du auch gehst, so ist doch die erste und ernste Frage, tun wir das wirklich? Tun wir das, was der Herr Jesus von uns möchte? Hier sehen wir, dass Jesus uns genaue Anweisungen gibt oder zu geben vermag und dabei auch den Ausgang schon kennt. Warum ist es aber so wenig Vertrauen bei uns in Jesu Wege mit uns? Wie oft rennen wir einfach davon, anstatt dorthin, wohin Jesus uns haben will? Haben wir Angst davor, uns könnte irgendetwas begegnen, was der Herr nicht schon wüsste? Ich meine, hier haben wir genau das Gegenteil dieser Annahme. Jesus Christus, der wahrer Gott ist und wahrer Mensch, weiß alle Dinge und er kennt uns ganz genau und gerade weil hier keine Jünger so ausdrücklich mit Namen genannt sind, lässt es mich doch ermutigt zurück, weil Jesu Aufforderung loszugehen, ihm zu vertrauen, uns allen gilt. Vielleicht hat Jesus Petrus geschickt, der immer vorneweg ging oder den Jünger, den Jesus lieb hatte. Aber Jesus liebte alle seine Jünger und er liebt auch uns. Wenn Jesus uns nun einen Auftrag gibt und den ganz persönlich, so muss unsere Antwort sein, hinzugehen und zu tun, was der Herr will. Es ist nicht immer leicht, das schließe ich ja gar nicht aus, aber er begleitet uns und er weiß um diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, über alle Sachen, die uns begegnen werden oder könnten und schließlich auch um alles, letztendlich wie wir reagieren oder was wir reden sollen. Das wissen wir doch, weil es in der Schrift steht. Und dennoch tun wir uns so schwer mit Gehorsam und treuer Nachfolge. heißt es nicht, dass Jesus uns auch im Reden leitet durch seinen Heiligen Geist? Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Markus 13, 11. Und genau das durften die Jünger nach Ostern und zu Pfingsten erleben. Und darum müssen wir keine Angst haben, weder vor Aufgaben noch vor den Menschen. Und das ist genau ein Punkt, an dem ich bis heute zu knabbern habe. Oftmals ist gerade die Klarheit, mit denen wir den Menschen begegnen dürfen, und wir leben oft weit weniger Ablehnung, als wir erwartet hätten. Und das gilt nicht für immer. Und gerade wenn wir das Evangelium weitersagen, ist es oftmals genau andersherum. Und dennoch ist es Gottes Sache und er weiß, was er uns zumutet. Denn er kennt den Ausgang und auch das, was wir ertragen können. Diese Bibelstelle will uns ermutigen, loszulaufen, ohne Wenn und Aber, und einfach das zu tun, was der Herr will. Denn auch die Leute, ob nun der Besitzer des Esels dabei war oder nicht, taten schließlich, was der Herr wollte. Es gab keinen Widerspruch, kein Aufhalten oder sonst irgendetwas. Niemand stellte sich den Jüngern, aber vor allen Dingen nicht dem Herrn, in den Weg. Dies ist ein besonderes Kennzeichen und Anerkennung eines Königs und dessen Autorität. Unweigerlich musste ich bei der Vorbereitung hier an Ben-Hur denken. Vielleicht kennen ja einige diesen Film. Und dort gibt es eine Stelle, wo ein römischer Soldat diesem Gefangenen, Juda Ben-Hur, das Trinken verweigert. Und daraufhin tritt ihm Jesus entgegen, also den sieht man nicht, nur von Rücken. Er blickt ihn nur an. Der Soldat weicht zurück und gibt dem Gefangenen zu trinken. Eine starke Szene, wenn auch nur in dem Film, aber es macht was deutlich. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem kann man nichts entgegensetzen oder verweigern. Und jeder muss tun, was der Herr will. So lesen und erleben wir es immer wieder. Wenn Gott einen Plan hat, und den hat er, für die ganze Welt, aber für dich und für mich persönlich, so kann und wird ihn niemand durchkreuzen. Ein Pharao hat es nicht geschafft. Ja, nicht einmal wir Frommen können es, wenn wir uns querstellen und nicht gehen wollen, wohin der Herr uns sendet, wie wir bei Jona sehen. Wer kann also Jesu Wege durchkreuzen? Niemand. Der König kommt und lässt sich nicht aufhalten, weder von unserem Ungehorsam noch vom Bösen, und auch nicht von denen, die meinen, wenn sie Gott und Jesus einfach ignorieren oder verleugnen, betrifft sie das kommende Gericht nicht, das der König in seiner Souveränität aber ganz bestimmt abhalten wird. Diese Augenzeugen, die von diesem Geschehnis berichten, weisen uns auf die Klarheit und Ernsthaftigkeit bzw. Genauigkeit der Schrift auch hin, die im Alten Testament auf den zukünftigen König Jesus und seiner Herrschaft bereits hinweist, bis zu der Erfüllung jeglicher Prophezeiung, ob sie nun schon eingetroffen ist oder noch kommen wird. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Dies gilt auch hier und ist nicht anzuzweifeln. Ein weiteres Zeichen der Königswürde Jesu ist die Bereitschaft der Jünger Jesu, ihre Kleider oder Obergewänder als Sattel zur Verfügung zu stellen, damit Jesus sich auf den Eselsfüllen setzen kann. Kein mit Prunk beschlagener Sattel, wie ein Pferd ihn tragen würde, damit sein Reiter es halbwegs bequem hat. Jesus nimmt das gering erscheinende Geschenk seiner Jünger mit Freuden an, die ihm doch alles bedeuten. Welch eine Liebe ist auch hier zu sehen. Kurz vorher, deshalb habe ich es schon ein paar Mal benannt, kurz vorher hatte der Blinde sein Gewand abgestreift, als der sich nicht aufhalten ließ, Jesus als Messias zu benennen, es herauszuschreien, den Sohn Davids, und ihm entgegenrannte. Markus 10, 47. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Einer, der dann Jesus wirklich nachfolgte. Er durfte sehen und glauben, wobei es andersherum richtig ist. Durch seinen Glauben durfte Bartimäus wiedersehend werden. Und das ist das Geheimnis dieses Ereignisses und lässt sich auf uns Menschen im Allgemeinen übertragen. Der Glaube an Jesus Christus rettet. Und die freiwillige Hingabe an Jesus wird unser Leben grundlegend verändern, sodass wir sehend werden. Die Jünger breiteten ihre Kleider vor dem König aus. Und das verzückte auch andere Menschen und alle jubelten dem neuen König zu und streuten Zweige, Palmen, Kleider vor Jesus aus. Nochmal die Frage, warum hat Jesus es nicht verhindert, der zuvor doch die Jünger immer wieder ermahnte, nicht zu sagen, wer er sei? Es war an der Zeit, dass das Volk sah, wer im Namen des Herrn kommt. Es ist der Herr selbst, der zum Volk kommt und damit eine der vielen Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllte, wie wir schon eine Sache gehört haben, Sacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Wie genau die Schrift hier ist, das sehen wir, das hören wir. Der gerechte und siegreiche Herrscher kommt, dessen Name einzigartig und überaus herrlich und groß ist. Der Name, der über allen Namen steht, Jesus Christus. Paulus schreibt an die Philippa, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Philippa 2, 9 und 10. Dieser Name ist Jesus. Jesus, der Christus, der einzig wahre Gott, dessen Name schon im Alten Testament angekündigt wurde. Jesaja 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Aus dem Kind in der Futterkrippe im Stall ist ein Mann geworden, der nun zu seiner wahren Bestimmung aufbricht nach Jerusalem, die von Anfang an für ihn vorgesehen war, als Heiland und Retter der Welt. Jubelnd zog der Herr ein, und mit Schmach und Schande trug er das Kreuz hinauf nach Golgatha, um dort unser aller Sünden und Schuld zu tragen und vor Gott zu bereinigen. Sein Blut bedeckt unsere Schuld und uns ist vergeben, wenn wir diesen Sühnetod Jesu für uns in Gnaden annehmen. Doch das ist nicht das Ende, denn Jesus blieb nicht im Tod, sondern ist auferstanden, er lebt und er wird wiederkommen für alle sichtbar und dann wird der Jubel erst richtig groß sein. Alle seine Kinder werden ihm zujubeln und jedes Knie wird sich beugen vor dem wahren König Jesus. So wie damals das Hosianna aus voller Begeisterung erschall, jubelnd dem König zu, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. So wird es wieder sein, wenn wir Jesus entgegengehen, beziehungsweise wenn wir bei ihm sein werden. Dann wird das Jubeln kein Ende haben. Manche mögen sich ja vor dem Kommenden fürchten. Doch für die meisten kann es nur Freude bedeuten. Denn dann zieht der König mit seinem Friedensreich ein. Das gilt für die Kinder Gottes. Es gibt noch so viele Aspekte zu betrachten oder beachten, was für glaubende Heilige, für bereits Verstorbene oder für die Juden im Besonderen gilt. Doch eines ist sicher, dass Gott dann zum Ziel gekommen ist, mit dem, was er sich vorgenommen hat. Und wir auch. Als seine Kinder sind wir am Ziel, denn wir werden sein, wo unser Herr ist und dürfen dann ewig Lob singen und preisend jubeln. Hosanna oder Hosianna in ihrer unterschiedlichen Schreibweise sind beides Bittrufe an den Herrn und bedeuten: Herr, hilf doch, oder Herr, hilf bitte. Und genau das hat Jesus getan und dazu ist er gekommen und darum feiern wir Jesu Tod und Auferstehung. Jesus, der Immanuel, der Gott mit uns, ist gekommen als Retter für uns Menschen. Noch eines. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten das Jubeln unterbinden, wie sie auch das Kreuzige ihn befeuerten. Doch Jesus lässt sich in seinem Siegeszug nicht aufhalten. Und in dem Wissen, dass er viel Hohn, Spott und Schmach sowie Geißelung und den Tod für uns alle freiwillig ertragen hat, so macht er auch aus seinem Anspruch als rechtmäßiger und künftiger König kein Hehl. Lukas redet ebenso davon, wie groß der Jubel der Jünger war und berichtet: Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprach: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Gott geht im Siegeszug nach Jerusalem und will auch in unsere Herzen eintreten, so dass wir ihm voller Dankbarkeit und Jubel entgegeneilen. Die Masse jubelt dem rechtmäßigen König zu und dieses Zeugnis ist wahr und kann nicht verschwiegen werden. Damals sangen sie vermutlich dem Psalm 118 zum Passafest und mit einigen Versen daraus möchte ich auch für heute schließen. Auch wenn die sogenannte Karwoche vor uns liegt, müssen wir nicht in Trauer versinken. Auch wenn wir des Leides unseres Herrn würdevoll gedenken und voller Dankbarkeit. Aber die Freude, die mit Ostern ihren Höhepunkt nimmt, steht im Vordergrund, auch im Vordergrund unseres Glaubens und lässt uns jubeln über den Gott unseres Heils. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Wein bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.